Alle drei Strophen von Adolf Heller sind wiederum offensichtlich ein ihm geschenktes Licht für unsere Zeit. Wir haben gesungen von dunklen Tiefen, aber auch das kleinste Ding im großen Weltgeschehen kam nicht, es habe denn zuerst dein Herz berührt. Du kennst die Last und alles. Wir die Zeiten und Zeitpunkte uns vor Augen führen lassen durften, die seit Jahrtausenden in unserem Gotteswort verankert sind, vorerst versiegelt und verschlossen waren, mit der gleichzeitigen Aussage, dass genauso wie sie verschlossen und versiegelt waren, dem Verständnis, obwohl sie für jedermann offen schriftlich vorlagen, haben wir die Zusage, mit einem gewaltigen Gotteszeichen versehen, nämlich, wenn es wieder einen Staat Israel gibt auf unserer Erde, und zwar nur, dass er in den gleichen damals verfluchungswürdigen Zustand zurückgekehrt ist, ohne Frucht, ohne Christuserkenntnis, was das Volk als Nation betrifft. Darf ich mal so sagen, dann hört der Glaube auf. Ja, jetzt, was heißt denn das? Weil man jetzt sehen kann, die Welt sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Und der Geist Gottes sagt, erst was sich unseren Sinnen entzieht und im Worte Gottes bezeugt wird und man das fassen kann, was man nicht sieht, das ist Glaube. Genau die lebendige Hoffnung, die uns geschenkt ist, hört auf in dem Augenblick, wo die Verheißung erfüllt ist, wo das geschaut, betastet und mit den Sinnen wahrgenommen werden kann. Da hört der Glaube auf, weil Jesus sagt, wenn ihr dieses mit dem Feigenbaum im Staat Israel geschehen seht, bitte, geschehen seht, so wisset ihr von selbst, dass der Sommer, das Reich Gottes, vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation, Feigenbaum-Generation, Israel heute, wird nicht vergehen, bis alles erfüllt ist, bis und mit meiner Wiederkunft die große Macht und Herrlichkeit. Wir haben gesehen, erstes Blatt des Neuen Testamentes, die 2000 Jahre mit 42 Generationen ergeben im Durchschnitt eine Generationsspanne von 48 Jahren. Rund 50 Jahre. Das ist die biblische Grundlage. Also rund 48, rund 50, rund 2000. Und da habe ich schon etwas übermarkt. Aber um runde Zahlen zu nennen, das macht die Schrift auch gelegentlich. Dieser zweite Teil unseres 20. Jahrhunderts, wie wir gelernt haben, ist unser 20. Jahrhundert, schon zum dritten Mal in der Menschheitsgeschichte ein 20. Jahrhundert, und immer beim Erreichen eines 20. Jahrhunderts hat Gott gewaltige neue Grundlagen gelegt und Offenbarungen für die Zukunft geschenkt. Was wir in dieser Stunde tun möchten, die uns verankern lassen nun in an verschiedensten Schriftstellen, um innerlich überzeugt werden zu können, aber ich hoffe auch gleichzeitig innerlich zur Ruhe kommen zu können, trotz den furchtbaren Dingen, die jetzt schon in der Luft liegen, vorhanden sind und nur noch die zündenden Funken eintreten müssen, dass die Dinge eben dann durchgeführt werden. Und, wie wir gesungen haben, das kleinste Ding, ja, ist von unserem Gott, in dessen Herzen wir ruhen können, ganz sorgfältig in Liebe erwogen worden, ob das geschehen darf oder nicht. So möchten wir uns gleich vorerst trösten lassen, wenn wir auf unsere Erdoberfläche blicken und die Gegebenheiten und Zustände, besser gesagt Unheimlichkeiten, die da schon fertig auf der Lauer liegen, in jeder nur denkbaren Weise, unheimlich, sodass das Wort Jesu, kurz, wenn er von einer Ratlosigkeit der Nationen spricht, dann war es noch nie auf unserem Erdenrund so, diesen Ausspruch Jesu bestätigend wie heute. Also, wir schlagen zuerst auf Matthäus 24. Altbekannte Worte. Und zwar Worte der Antwort Jesu an seine Jünger. Welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Prächtige Fragestellung. Die Jünger wussten also, erst am Ende dieses Zeitalters wird Jesus wiederkommen. Sie wussten aber nicht, wie lange dieses Zeitalter dauern wird. Zuerst mahnt er sie persönlich: Achtet auf euch selbst. Fährt weiter in Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Die 2000 Jahre lang. Jesus hat richtig gesehen. Erklärt jetzt: Sehe zu, erschreckend nicht, immer an die Gläubigen, an die Menschen gerichtet, die auf seine Stimme hören, die ihm glauben, die ihn lieben. Und sagt, dies alles, Krieg und Kriegsgerüchte, dies alles muss geschehen. Ah, hat Gott also in seiner Liebe genau erwogen, darf das geschehen. Und er hat gefunden, jawohl, es muss sogar geschehen. Es muss geschehen, damit ich mein Maximalziel an Herrlichkeit für eine ganze verlorene Schöpfung erreichen kann, nach meinem Herzen. Begründet, sagt er, aber das ist noch nicht das Ende, nachdem sie gefragt haben. Tatsächlich, die 2000 Jahre lang Krieg und Kriegsgerüchte hin und her über die ganze Erde, aber das Ende ist noch nicht gekommen. Jetzt bekommt die Begründung, warum ist diese Art Kriegführung hin und her und Gerüchte nicht das Ende, fährt er weiter mit einem Denn, also die Begründung, warum diese Dinge noch nicht das Ende bedeuten können, denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich. Weltkrieg. Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich. Militärisch. Eins auf den Nacken des anderen springen, ist die griechische Bedeutung hier. Und erklärt jetzt sofort, was das ist. Da sagt er jetzt nicht, das ist immer noch nicht das Ende, sondern was sagt er jetzt? Das ist der Anfang der Geburtswehen des Endes dieses Zeitalters. Also Erster Weltkrieg, Wehenpause, Zweiter Weltkrieg. Ich habe den Eindruck, wir leben heute am Ende einer zweiten Wehenpause. ganz am Ende. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Sie, wer sind die euch? Die Söhne Israels, die Juden. Stimmt's? Zweiter Weltkrieg, Adolf Hitler und so weiter. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden. Stimmt's auch noch so ungefähr? Antisemitismus auf dem ganzen Erdrund. Um meines Namens willen. Und zwar auch so, auch wenn ein Jude nicht an Christus glaubt und sogar den Gott der Väter nicht ehrt, nur weil er ein Jude ist, zu diesem Volk gehört, genauso ist er ein Beweis für den Gott Israel. Einfach, dass er noch da ist und sich präsentiert als Jude. Reicht schon, dass er gehasst wird. Und dann werden viele geärgert werden, werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen, werden viele verführen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, stimmt das? Auch noch. Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit heißt also Eskalation, wie lawinenmäßig immer schneller, immer gewaltiger, werden wir auf dem ganzen Erdrund überrollt von diesem Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit, wird die Liebe der vielen erkalten. Und jetzt ist Jesus schon im Geiste schon wo? Wer aber ausharrt bis ans Ende, wo ist er jetzt? Genau dort im Geiste, wo die Jünger in ihrer Fragestellung ihn hingeführt haben, nicht? Das ist das Zeichen am Ende dieser Zeitalter. Jetzt ist er soweit, nicht? Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches, nicht der Gnade, ohne Gesetz und ohne Werke. Das Evangelium des Reiches, das ist das, was Jesus den Zwölfen übergeben hat, für die 12 Stämme Israels. Hauptrepräsentant Jakobus. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein und so weiter. Und das Evangelium des Reiches wird verkündigt werden durch Söhne des Reiches. Ihr seid die Söhne des Reiches. Das Evangelium der Gnade ist ein Evangelium in Bezug auf die persönlichsten Herzensangelegenheiten unseres Gottes. Das Evangelium des Reiches ist ein Evangelium, wo herrliche, heilige Geschöpfe wie Engel da noch mitreden können und mitherrschen können, wo Dinge von Gott sanktioniert sind und gestattet sind, zur Durchführung kommen, die nicht unbedingt nach seinem Herzen sind. Als Jesus in Niedrigkeit kam, hat er sich freiwillig unter das Gesetz vom Sinai gestellt. So lesen wir doch. Da konnte er unmöglich die Gedanken seines Herzens frei verkündigen. Da musste er sich der Härte und den Gegebenheiten des Gesetzes hat er sich untergeordnet. Nur so weit war er. Genauso wie er die rein geografischen Grenzen Israels nicht überschreiten durfte. Ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel, hat er gesagt. Bitte. Das ist Evangelium des Reiches. Israel in der Mitte mit irdischen Verheißungen. Die nächste große Erfüllung dieser irdischen Verheißung ist das tausendjährige Reich. Und wie sieht es aus im tausendjährigen Reich? Das Gesetz geht aus von Zion noch und das Wort Gottes von Jerusalem. Im tausendjährigen Reich herrscht nicht die Gnade, sondern Gerechtigkeit und Gericht sind meines Thrones Grundfeste. Wenn einer nur kleinste Verfehlung den Nachbar schnell etwas stiehlt, am anderen Morgen lebt er nicht mehr, sein Leichnam wird in die Gehenna gebracht, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Und die ganze Masse im tausendjährigen Reich muss Neumond für Neumond, Sabbat für Sabbat hinausgehen und die Leichname anschauen, um zum Abscheu von allem Fleisch, dass die ja spuren und keines der Gebote übertreten, sonst kommen sie auch da. als junger. Man muss mal oder darf mal, muss mal diese sehr ernsten Dinge aussprechen und mit Namen nennen, um wieder ganz neu dankbar werden zu können für ein Evangelium der Gnade Gottes nach dem Herzen Gottes. Das Evangelium des Reiches beinhaltet in der Hauptsache Sachwerte, Reichswerte. Wir erwarten nicht den Herrn selbst, sondern neue Himmel und neue Erde, Sachwerte vorerst. Ja, warum das? Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen verkündet werden, aber nur noch zu einem Zeugnis. Und dann ist das Ende gekommen. Was heißt das? Dass Söhne des Reiches, christusgläubige Juden, auf ihre Weise, in ihrer Haltung zu Jesus Christus, ja, reichsmäßig, nun, Gelegenheit bekommen, ungestört auf dem ganzen Erdenrund dieses Evangelium des Reiches allen Nationen zu verkündigen, und dann ist das Ende dieses Zeitalters gekommen. Was heißt das? Oder was setzt das da aus? Dass ein Zustand auf unserem Erdenrund kommt, wo Söhne Israels unter dem Schutz einer Weltobrigkeit dieses Evangelium des Reiches ungestört, sogar geschützt, verkünden können. Zu einem Zeugnis aller Nationen, ohne Ausnahme, jedem Menschen. Auf dem ganzen Erdkreis alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. So, jetzt ist Jesus in der Antwort im Geiste ans Ende dieses Zeitalters gekommen. Wie fährt er jetzt weiter? Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Orte, wer es liest, der beachte es, was denn? Dass ich, Jesus, jetzt kommt wichtige Feststellung, der beachte, wer es das liest, wir lesen jetzt das, der beachte, dass ich, Jesus, die Danielschen Prophezeiungen damals in ihrer Vollerfüllung zeitlich wohin verlege? Ans Ende dieses Zeitalters. Bitte. Und zwar Höhepunkt der Herrschaft Satans im Antichristen ist hier genannt. Gräuel der Verwüstung. Das heißt, da setzt sich der Antichrist, Satan im Antichristen, in den, wer weiß wie bald, kommenden Tempel in Jerusalem, nachdem er die beiden Zeugen Gottes, Mose und Elia, getötet hat, nachdem wegen seiner Macht der männliche Sohn entrückt werden musste und die 144.000, identisch mit dem Weib mit der Sonne bekleidet, von Gott auch in Sicherheit, weit weg in Sicherheit gebracht worden sind, richtet er, das ist die göttliche Bezeichnung, den Gräuel der Verwüstung auf, an heiligen Orte, also im Heiligtum und im Allerheiligsten, wo vorher Mose und Elia ihr Zeugnis gegeben haben. Wenn ihr nun, wann, am Ende dieses Zeitalters, den Gräuel der Verwüstung stehen seht an heiligem Orte, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist. Wer es liest, der beachte es. Ja. Dass ich, Jesus, die Danielsche Prophezeiung, und zwar gerade Höhepunkt der Macht der Finsternis, Gräuel der Verwüstung. Genau die Stelle, 2. Thessalonicher 2, er setzt sich in den Tempel und bringt, in Jerusalem, und bringt die Beweise, dass er Gott sei und sonst keiner. Jetzt schlagen wir den Propheten Daniel auf. Vorerst Daniel 9. Daniel 9, vorerst. Wieder ganz kurz, Überblick. Wir haben am Anfang gehört, wir wollen an verschiedenen Schriftstellen Zusammenhänge sehen, beachten, die alle jetzt in diesen Jahrzehnten zur Durchführung kommen. Das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Und die Tage der Rache kürzt Gott ab auf ein Minimum. Schon die Vorzeit, in der wir lesen, hat Gott schon abgekürzt. Ich darf hier nicht stehen bleiben, wie das zugeht, wenn Gott Zeiten abkürzt. Daniel 9. Da haben wir, lesen Sie das feine Wort noch zum Trost, Vers 23. Der Erzengel Gabriel erscheint Daniel nach seinem wunderbaren Gebet, welches ausgelöst wurde im Herzen Daniels, weil er oder als er auf die Zahl der Jahre achtete in den Heiligen Schriften und wusste, aha, damals, jetzt ist es soweit. Ende der babylonischen Gefangenschaft ist gekommen. So, erscheint Gabriel im Auftrag Gottes des Höchsten und sagt den Daniel, oder vielleicht Vers 22 schon, ja. Und er gab mir Verständnis, Daniel, und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, nämlich vom Throne Gottes, um dich Verständnis zu lehren. Im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen, nämlich an mich, und ich, Gabriel, bin gekommen, um es dir kundzutun, denn du bist ein Vielgeliebter. Aha. Wenn Gott uns heute solche Dinge der endzeitlichen Gerichte, global und universal, jetzt eröffnet dem Verständnis, kundtut, dann tut er es uns gegenüber, weil auch wir viel Geliebte sind. Denn nur Menschen, die in der Liebe Gottes geborgen sind, können in der Kraft dieser Liebe diese unheimlichen Dinge tragen und ertragen und gottgemäß verwalten, handhaben. War Johannes der Lieblingsjünger Jesu? Ist er der Jünger der Liebe Gottes, Johannes, auf seiner Ebene? Was hat Gott auch ihm anvertraut? Das ganze Buch der Offenbarung, nicht der schrecklichsten Gerichte? Wieder ein Vielgeliebter. Und das gilt von uns? Naja. Epheser 2, Gott hat auch euch, uns, um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, in Christo Jesu. Werkzeuge, Gefäße der Gnade Gottes, haben wir gehört, sind wir, die das Herz Gottes nicht nur kennen, sondern im Herzen Gottes ruhen dürfen, wie er selbst, trotz allem glückselig sein. Glückseligen. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes haben wir gelernt. Paulus an Timotheus. Und jetzt erscheinen in Vers 24 diese 70, nicht Wochen, sondern 70 Siebnerzeiten. Vorerst Jahrwochen. Wir brauchen da nicht noch stillzustehen. Wir haben die näher ansehen dürfen. Vers 25. So wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes durch den damaligen Perserkönig, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, das Christus, sind sieben Siebnerzeiten und 62 Siebnerzeiten. Sabbatjahre vorerst. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten vorerst. Das war der Fall in den nächsten sieben Zeiten von sieben Sabbatjahren. Und jetzt macht der Geist den Blick vorwärts, und zwar Vers 26. Und nach den 62 Siebnerzeiten, denen 7 ja vorausgegangen sind, also 69, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Golgatha, ganz klar vorausgesagt, vorerst auf Zahl von Jahren, das haben wir gesehen. Haben wir noch gesehen, von in diesem Jahr ist dann noch der Monat bestimmt und der Tag und die Abendstunde, wo er vom Kreuz weggenommen wird. So ist das ist jetzt das Musterstück dafür, dass in unserem Gotteswort Zeiten, Zeitfristen, Zeitspannen und Zeitpunkte ganz genau festgelegt sind, seit Jahrtausenden, aber wohlweislich göttlicher Erziehungsmethode entsprechend dem Verständnis verschlossen und versiegelt, bis zu dem Zeitpunkt, wo alle die Dinge jetzt anheben zu geschehen. Ja. Wenn die Dinge nun nach dem Ratschluss Gottes anheben zu geschehen, dann hat die Generation, die die Durchführung dieser Gerichte erlebt, ist bitter nötig, soweit sie sich an Gott, an Christus halten, jetzt über die göttlichen Orientierungsmöglichkeiten belehrt zu werden. Daran sind wir jetzt. Jetzt ist Golgatha vor uns, eben. Ein Schritt weiter, Mitte Vers 26, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Wo sind wir jetzt? Im Jahre 70, Jerusalem zerstört. Aber das ist noch nicht das Ende. Bitte. Wird das jetzt, das Jerusalem heute, erreicht noch eine herrliche, maximale, glückselige Stellung in der Gegenwart der beiden Zeugen, Mose und Elia. Gott schließt mit diesem gesegneten Israel einen heiligen Bund. Zustände in Israel und ringsum um Israels Willen wie tausendjähriges Reich. Und jetzt kann dieses Jerusalem, wo sogar Mose und Elias Zeugen sind, kann das noch einmal zerstört werden. Ja. Und wie heißt der Fürst? Ist das auch ein kommender Fürst, der das jetzt, die jetzige kommende Herrlichkeit Jerusalems zerstören wird? Wie heißt der Fürst? Der Gott und Fürst dieses Zeitalters, Satan selbst. Vorerst als Vorerfüllung, realistisch genug, war der kommende Fürst hier Titus, der im Jahre 70 den damaligen Tempel und Jerusalem zerstört hat. Wird die Stadt und das Heiligtum zerstören? Und jetzt ein Sprung, jetzt überspringt das Wort Gottes, der Geist Gottes, die ganze Zeitspanne von Golgatha bis zur Entrückung. Was lesen wir jetzt? Und das Ende davon wird sein, was steht da? Durch die überströmende Flut. Belehrung Gabriels vom Throne Gottes kommend an Daniel. Ich kann es nur ganz kurz erklären. Das, was wahr ist, das, was sein wird, und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Mit dem Unterschied, das, was war, war geografisch nebeneinander und was geschah, zeitlich nacheinander. Und das alles, was war und geschah, wenn es wieder sein wird, wird es gleichzeitig global, universal da sein. Ganz gewaltig. Jesus sagt ja, wie es war in den Tagen Noahs, bitte. War da eine große Flut? Jawohl. Also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Ja, doch hat ja Gott dem Noah was versprochen. Eine solche Flut wird die Erde nie mehr überschwemmen. Ja, und jetzt? Und das Ende davon durch die überströmende Flut. Antwort. Das war und geschah global. wird sein und geschehen, aber jetzt. Nicht damals geschahen die Dinge buchstäblich, H2O.
Bitte Kassette wenden.
Wird sein und geschehen, aber jetzt. Nicht damals geschahen die Dinge buchstäblich, H2O. Was sagt die Schrift? Die großen Wasser, die du sahst, bedeuten auf einer höheren Ebene des Geschehens was? Heerscharen und Sprachen von Engeln und Menschen. Und was wir in Daniel 9, Offenbarung, damit ich die Stelle richtig angebe, in Offenbarung 9 haben wir die Beschreibung dieser kommenden großen Flut, wo nicht buchstäblich H2O die Erde überschwemmen, sondern das, was Wasser bedeutet. Heerscharen und Sprachen von Engeln. In Offenbarung 9 haben wir den Tagen Noahs, erstens, alle Quellen der großen Tiefe brachen hervor, alle Grundwasser. Offenbarung 9, ein Engel vom Himmel in die Erde, er öffnet mit einem ihm gegebenen Schlüssel den Brunnen des Abgrundes. Was kommt jetzt hervor und überschwemmt die Erde? Ein Riesenheer von Dämonen. Die großen Wasser, die du sahst, bei Noah buchstäblich, sind jetzt große Heerscharen. Und Sprachen. Dann sehen wir, dann heißt es zweitens bei Noah, und die Schleusen der Himmel öffneten sich. Kosmische H2O. Heute wissenschaftlich ein Überfluss von Wasserstoff und Sauerstoff vorhanden. Ständig neue Ströme, habe ich kürzlich gelesen. Also für Gott kein Problem. Damals, buchstäblich, wieder. Und jetzt sammelt Gott, rekrutiert Gott an seinem Throne ein Heer von 200 Millionen Heeren zu Pferden. Schleusen der Himmel öffnet Gott nicht. Und lässt die auf die Erde herunterprasseln. Als Gericht Gottes. Durch die Zornschalen und wie die Dinge alle heißen mögen. Große Flut. Und es regnete damals noch 40 Tage und 40 Nächte. Das heißt, und die ganze gottlose Menschheit funktioniert dann auch noch. Und das Ende davon wird sein durch die große Flut. Ich habe gesagt, ich darf da nur kurz machen. Es geht weiter. Durch die überströmende Flut und bis ans Ende Krieg festbeschlossenes von Verwüstungen. Ja, was haben wir da für Aussichten? Was hat die Menschheit für Aussichten? Leider, liebe Geschwister, aber für uns still werden, noch stiller gilt. Und auch dieses alles muss geschehen. Muss geschehen. Und bis ans Ende. Krieg, festbeschlossenes von Verwüstungen. Festbeschlossenes von Verwüstungen. Und noch einmal am Ende von Vers 27. Schlusswort. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über den Verwüster ausgegossen werden. Zweimal Festbeschlossenes. Warum betone ich das? Weil gerade darin für uns, die wir Gott kennen dürfen, ein Trost liegt. Bis ins kleinste Geschehen, was jetzt kommt, hat Gott in seiner Treue als Gott und Vater der Barmherzigkeit ganz genau gewogen, gemessen, gezählt, genannt. Ganz genau. Immer übereinstimmen mit dem Vorsatz seines Herzens für alle seine Geschöpfe eine Herrlichkeit erreichen zu können, die er selber auch nicht mehr übertreffen kann. Deshalb muss das alles geschehen. Ob wir es im Moment verstehen oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist aber fein, für uns sehr wichtig, diese nun uns offenbar werdenden Dinge als bare Münze, Wahrheit, Ausspruch unseres Herrn und Gottes anzunehmen, im Herzen zu bewahren und Fürbitte zu tun. Für die Masse derer, die Gott nicht kennen wollen oder Gott nicht kennen. Und da tut Gott über unser Bitten und Verstehen. Hat er die Gelegenheit, nimmt er wahr, um seine Barmherzigkeit in all den Fällen der Allumkommenden überall von Fall zu Fall in einer Weise unter Beweis zu stellen, dass jeder Umkommende ihn nur noch segnen kann. So haben wir doch gelernt. Wollen wir das doch endlich ein bisschen glauben. Um getröstet zu sein als vielgeliebte Gottes. Ja, was heißt jetzt das? Fest beschlossen. Es geschieht also gar nichts, weder Großes noch Kleines, dass Gott dich ganz sorgfältig geprüft hätte. Und, entschuldigt, wenn ich sagen muss, und für gut gefunden, dass es genau in dieser Art zur Durchführung kommt, genau in dieser Art zur Durchführung kommt, damit die Treue seines Herzens wieder in maximaler Weise jedem Geschöpf zugute kommen kann. Also, Festbeschlossenes von der Verwüstung. Festbeschlossenes. Wer hat festbeschlossen? Wer? Unser Gott und Vater. In Christo Jesu. Im Heiligen Geist. Ist der Heilige Geist ein Tröster? Ja. Und zwar gerade da, wo es am schrecklichsten ist. Und wegen der Beschirmung der Gräuel durch Satan kommt jetzt eine große, festgeschlossene Verwüstung über ihn, dadurch, dass jetzt Christus in großer Macht und Herrlichkeit erscheint und die ganze Macht des Feindes vernichtet. Wir denken zurück an das Wort Jesu. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem Daniel der Prophet geredet hat, wer das liest, beachte es, dass ich es in der Durchführung ans Ende dieses Zeitalters verlege, Jesus, finden wir in Daniel 11, Vers 31, und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Feste entweihen, und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Also. Und dann kommt noch, und der Abfall wird überhand nehmen. Zurück jetzt zu Daniel 8. Ich durfte schon darauf hinweisen, dass in Daniel 8 nun das vor uns steht, was auch schon weltgeschichtlich einmal geschah und Zustände damit verbunden waren in den Tagen Daniels und in den Jahrzehnten nach ihm. Daniel 8 gibt Gott dem Daniel ein Gesicht. Er sieht von einem ganz bestimmten geografischen Ort aus, nach Osten gerichtet, einen Witter stehen mit zwei Hörnern. Das sind zwei. Bedeuten in der Schrift zwei militärische Stoßkräfte. Bei Alexander dem Großen waren das die Meder und Perser im Osten, das unbezwingbare, scheinbar unbezwingbare Weltreich der Meder und Perser. Und dieses Doppelweltreich damals, auf dem alten Erdkreis, geografisch beschränkt, vor dem Flusse, der hatte zwei Hörner, also zwei militärische Stoßkräfte. Und die zwei Hörner waren hoch, und das eine war höher als das andere, und das höhere kam später empor, zuletzt. Russland, China heute. global der ganze Osten. Ich sehe, dass die Stoßkraft Russlands sinkt und die Stoßkraft von Peking, also China, noch entscheidender wird für den Westen. Ich sah den Winter nach Westen, Norden und nach Süden stoßen, wieder, er steht also selbst im Osten. Norden nur ist fraglich, ja. Da haben die Russen Finnland militärisch angegriffen, bis gegen den Nordpol hin. Die ganze Grenze Russland-Finnland war Angriffsfront des kommunistischen Russlands. Und jetzt die Bemerkung Mitte Vers 4, und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Das heißt also, andere Nationen konnte vor ihm bestehen und niemand rettete aus seiner Hand. Also wenn die Perser einmal militärisch ihre Hand auf irgendein Nachbarland gelegt hatten damals, dann war keine Macht da, die wieder aus dieser Hand, dieser Gewalt retten konnte. Ist das heute auch so? Nur muss es heute immer global sein. Ja. Dass diese beiden Ostmächte, was sie einmal militärisch besetzt haben, bis jetzt fand sich niemand, um aus ihrer Hand dieser Doppel-Ostmacht zu retten. Stimmt das, die Seite? Bitte. Niemand rettet aus seiner Hand. Und er handelte nach seinem Gutdünken, also nicht fragend nach Gott und Recht und Gerechtigkeit, sondern nach seinem Gutdünken und wurde groß. Liebe Geschwister, diese gegenwärtige Situation ist ja erst geworden seit dem Zweiten Weltkrieg. Was war denn Russland wert zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg? Was war China wert? Nichts. Wurde groß. Und jetzt, neuer Blickpunkt. Und während ich Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde und er berührte die Erde nicht. Gemeint ist vorerst Alexander der Große. Er kam damals von Griechenland, westlich von Türkei her und westlich von Israel, kam der auf, aus nichts sozusagen. Aus ganz verworrenen Verhältnissen kam der hoch. Vorerst meint die Schrift, in einer ersten Vorerfüllung Alexander den Großen mit dem Ziegenbock von Westen. Jetzt frage ich, kam Alexander der Große wirklich über die ganze Erde? Nein, damals ein großes Stück wohl. Zweite Frage, kam er militärisch über die ganze Erde, ohne die Erde zu berühren? Unmöglich. Dann sage ich höchstens, wenn er wieder auf seinem Gaul, auf seinem Pferd saß, nicht? Aber so meint es die Schrift sicher nicht. Ne? Aber ist es heute möglich, dass eine einzige Macht, die noch nicht sehr lange im äußersten Westen aufgekommen ist, heute militärisch über die ganze Erde kommen könnte, ohne sie zu berühren? Na, das ist ja die Sache. Also sieht unsere alte Bibel klar. Die Gegebenheiten und die Ereignisse in den Jahrzehnten, die das Ende nicht nur dieses Zeitalters, sondern verschiedener Zeitalter gemeinsam haben oder bedeutet. Wir haben gesehen, was mit Adam, dem Ersten, der letzte Mensch Christus, regelt. Wir sahen den Tag Noahs, also jetzt. Wir tagen Lots, also jetzt. David und Salomo, immer 1000 Jahre später, jetzt. Alles, was war zu verschiedenen Anfangszeiten, erfüllt sich gleichzeitig in unseren Jahrzehnten. Weiter. Kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde und berührte die Erde nicht. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Das ist ja eine unbekannte Sache, ne? Dass ein Ziegenbock ein Horn hat zwischen den Augen. Und wenn wir hier lesen, ein ansehnliches Horn, Hörner sind militärische Stoßkräfte in der Schrift. Dann heißt das im Hebräischen, und Elberfelder haben sich schlecht übersetzt, ansehnlich, das ist also gewaltig, groß, kräftig. Genau das gleiche Wort in den ersten Versen. Ich, Daniel, hatte ein Gesicht in der Nacht. Da heißt dieser Ziegenbock, hat ein Horn des Gesichtes zwischen seinen Augen. Was heißt das? Eine militärische Stoßkraft, die Dinge sieht, die kein Menschenauge sieht. Dinge, die kein Auge sonst sieht. Das heißt, in diesen Zustoßenden, da sind jetzt natürlich die, ohne die Erde zu berühren, das sind die Raketen und ähnliche, diese Satelliten da, nicht im Weltraum, sondern in unserer Stratosphäre rings um die Erde, ohne die Erde zu berühren. Aber was sind das für Worte? Also bis vor 50 Jahren hat man gelacht über ohne die Erde zu berühren, dummes Zeug nicht, und so weiter. Und jetzt werden die Dinge gewaltig. Gott benutzt immer verächtlichste Modelle, um die gewaltigsten endzeitlichen Geschehnisse darin zu verbergen. Darzustellen für uns, denen Gott die Augen öffnet, vor den Weisen dieser Welt, die Bibel verachten und Gott verachten, kräftige Anstoßgründe, um die Schrift erst recht zu verachten. Ein Horn des Gesichts zwischen den Augen. Das heißt, ständig begleiten die Augen, dass die zustoßende Spitzen treffen, sicher. Und dann ein Horn des Gesichtes noch und weiter. Und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern, welchen ich vor dem Flusse hatte stehen sehen. Aha, das ist also noch keine Kriegführung. Er kam bis an den heran, ne? So, mit seinen Gegebenheiten, der Ziegenbock. Dann sage ich, heute ist er soweit, seit Jahrzehnten, seit dem Zweiten Weltkrieg. Was haben die amerikanischen Panzer- und Raketenstationen da in Europa zu tun? Nicht? Das ist ja die gewaltige Frage. Wenn wir auf einem Globusfähnchen stecken würden, wo sind die USA-Abschussrampen der Raketen stationiert, dann müssen wir feststellen, dass große Asien, ein Doppelreich des Kommunismus, ist vollständig umzingelt. Vollständig umzingelt. Nun kann Asien so groß sein, wie es will, die müssen sich nach allen Seiten verteidigen. Er trat an den Widder heran, ne? Über die ganze Erde kommen. So. Was geschieht weiter? Jetzt. Und er rannte, der Ziegenbock, den Widder, ihn an im Grimme seiner Kraft. Und er erbitterte sich gegen ihn. Das sagt der Schweizer, er war ein Wirt, ein Ziegenbock verrückt, nicht? Dass er drauf losspringt und niederstößt, wer gerade in den Weg kommt, ja, wenn er gereizt wird. Nicht? Darf ich fragen, sorgt der Osten gründlich dafür, dass der Westen kräftig gereizt wird? Nicht? Dass ein Grimm und eine Erbitterung gar nicht mehr aufgehalten werden können. Und er rannte ihn an im Grimme seiner Kraft, und ich sah den Widder den Ziegenbock beim Widder anlangen, und er erbitterte sich gegen ihn, und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner. Ja. Klarer Ausspruch. Und jetzt kommt ein Ausspruch. Und in dem Widder war keine Kraft. Wer entscheidet darüber, auf welcher Kriegsseite Kraft ist und auf welcher keine? Heute entscheidet der Gott Israels, auf welcher Seite Kraft ist und auf welcher Seite keine. Die Kräfte, die gegen Israel antreten, kommen um. Das können wir heute wissen. Und eine große prophetische Linie für uns heute heißt, es kann jetzt geschehen und kommen, was will. Heute wacht Gott darüber, Israel aufzubauen und zu pflanzen, und niemand kann es hindern. Und wer da Gott hindern will, kommt um. Ich habe mir Mühe gegeben, das ganz gnädigerweise auszusprechen. Kommt um. Was da alles geschrieben steht, wir kommen noch dran. Halb sechs. Und in dem Widder war keine Kraft, um vor ihm, den Ziegenbock, zu bestehen. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus der Hand des Ziegenbocks. Ah, jetzt sind die Rollen vertauscht. Ne? um 180 Grad. Ja, und jetzt? Was geschieht jetzt? Und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. Was heißt das? Was ich immer in die Worte zusammenfasse: Das letzte aller Weltreiche liegt Gott programmiert im äußersten Westen. Bitte. Also hier ist der Osten, nicht? Bei uns, Arosa. Babel im äußersten Osten damals. Das nächste Weltreich der Perser war schon westlicher Verlager bis gegen Mazedonien, Griechenland, die heutige Türkei. Beide lagen östlich von Israel noch. Das dritte Weltreich als erstes westlich von Israel, das Weltreich der Perser, also Alexander der Große, westlich. Das griechische Weltreich wird abgelöst, das ist das Weltreich der Römer. Noch westlicher. Und die westlichste Provinz des alten Roms war das heutige England, Britannia. Ja. Schon über dem Kanal, schon über dem Wasser. Das nächste Weltreich nach den Römern, England, und zwar England, das erste Weltreich, das jetzt global herrschte, über den ganzen Erdkreis. Militärisch, finanziell, handelsmäßig und ja auch technisch mit den Kabelsystemen auf allen Meeresgründen und das ganze Erdrum. Alles hat Gott in ihre Hand gegeben. Und dem englischen Weltreich ein ausgeprägtes christliches Ansehen geschenkt. Die meisten Bibelgesellschaften und Missionsgesellschaften ohne weiteres nicht. England, England, England. Weil England von Gott vorgesehen war, wirklich vorgesehen war, wenn die Zeit gekommen ist, dass es so weit ist wie in unseren Jahrzehnten, dass der Staat Israel wieder erscheinen muss, hat Gott England zweimal die Ehre gegeben, ja, dafür sorgen zu können, 1917 mit einem Feder spricht, dass der Staat Israel dasteht. Damals hätte niemand gewagt, auch nur daran zu denken, etwas dagegen tun zu können. Weder Araber noch Russen noch irgendjemand. Nein, haben sie abgelehnt. Zweiter Weltkrieg, England wieder da verwickelt. Jetzt die UNO, nach dem Ersten Weltkrieg nur Genf, das kleine Völkerbund, wieder zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte. Eine Versammlung von allen Nationen. Völkerbund 1917. 17 die Engländer gibt Gott militärisch den Erfolg, in Jerusalem einzuziehen militärisch, den Islam einen Schlag zu versetzen, ausgerechnet Jerusalem, verfügt jetzt nicht mehr der Islam, sondern das christliche England. So. Zweiter Weltkrieg, England aus dem Schoß der NATO in New York, noch einmal, und jetzt üben sie direkt Untreue, ja. Und Antwort Gottes, dieses globale erste, globale Weltreich, heute ein Trümmerhaufen, eine Belastung aller übrigen Nationen. Warum? Wer heute gegen Israel ist, kommt um. Ob es das christliche Weltreich der Engländer sei, ja, oder das prächtige Deutschland, Deutschland über alles. Ne? Bitte? Ja. Also wir sind ja hier in der Schweiz, nicht? Da darf man nämlich alles sagen. Ne? Hier in der Schweiz ist es nicht so, wie es war in der Hitlerzeit, wie ich gehört habe, dass ein Schwabe, ein Priester gesagt hat, ich sag nichts, das wird man nur sagen dürfen. Ja. Also bei uns in der Schweiz darf man alles sagen. Ja. Schön. Und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. Das ist, aha, was wir gesehen haben. England, globales Weltreich. Ne? Da Gott ja auch wusste, dass England nicht nur versagen wird in der wunderbaren Funktion, wo sie Gelegenheit gehabt hätten, ja, sondern noch Untreue übt, hat schon im östlichen Westen dafür gesorgt, dass noch eine Nation am Ende der Erde im äußersten Westen neu aufkommt. So. Ja, und warum habe ich das Osten, sich von Osten nach Westen ganz geordnet verlagernde Weltreichssystem genannt, angeführt? Weil der Geist Gottes diese Reihenfolge der Weltreiche als menschlichen Organismus sieht und uns darstellt. Du, Nebukadnezar, König von Babel, du bist das Haupt. Nicht? Die Meder und Perser, Brust und Arme. Die Griechen, Bauch und Lenden. Die Römer, Schenkel, Füße bis und mit Zehen. So. Ist das ein, für Gott ein menschlicher Organismus? Bitte, vom Haupt bis zu den Zehen. Ja, natürlich. Also diese Reihenfolge im Osten beginnend und im äußersten Westen aufhörend ist nicht von ungefähr. Jetzt wissen wir aber, dann, wenn Füße und Zehen in Erscheinung treten, also der äußerste Westen in Frage kommt, zur Weltherrschaft zu kommen, nicht in Frage kommt, sondern von Gott bestimmt ist, geht nicht anders, als jetzt der äußerste Westen zur Weltherrschaft kommt. Und zwar wieder um Israels willen. Leider militärisch. Bitte. Um was Alexander der Große wollte, ein Weltfriedensreich aufzurichten, mit griechischer Prägung, humanistisch, kapitalistisch und gebildet in allen Belangen der Wissenschaft und nicht zuletzt mit einer heute schon längst global gewordenen die größten globalen Sportveranstaltungen heißen ja wie? Ja, wo sind die Sportleute? Bitte? Olympiaden, nicht? Bitte. Wo ist die Wiege der Olympiaden? Ja, Olymp in Griechenland. Also, ja. Dieses System ist das, was unter amerikanischer Weltherrschaft global durchgeführt werden wird, mit dem Erfolg, wurde groß über die Maßen. Und als er stark geworden war, zerbrach das große Horn. Alexander der Große starb damals. Alles Vorbilder, Modellvorführungen von dem, was jetzt dann kommen wird. Ich kann jetzt Einzelheiten, auch nicht auf Einzelheiten angehen. Vier der Generale Alexanders des Großen kamen nach seinem Tod zu dieser Weltherrschaft. Weltherrschaft im damaligen Sinn vollkommen, denn auch Großbritannien, Abgesandte nach Ägypten, als Alexander der Große Ägypten unterworfen hat, kamen und haben sich ihm freiwillig unterworfen, der damalige äußerste Westen und der äußerste Osten. Alexander der Große starb mit 33 Jahren in Babel. Und die ganze damalige Welt lag ihm zu Füßen. Vier seiner Generale treten die Herrschaft an, da ist die Rede hier, und vier ansehnliche wuchsen an seiner Stadt nach den vier Winden des Himmels hin. Da kommt, ich sehe vier amerikanische Weltgouverneure sichern dann den Weltfrieden nach einem dritten Weltkrieg. Und jetzt, und aus dem einen von ihnen, Nachfolger Alexanders des Großen, also jetzt des großen Heerführers der USA, kommt ein kleines Horn, das ist der dann hier der Vordarsteller des kommenden Antichristen, der damalige Nachfolger Alexander des Großen, in Syrien stationiert, nördlich von Israel. Nachfolger Alexanders, Antiochus Epiphanes, der Jerusalem eroberte und sich persönlich in den Tempel in Jerusalem gesetzt hat, bis ins Allerheiligste, und die Juden gezwungen haben, ihn als Gott anzubeten und alle das Gesetz zu verlassen und so weiter. Das ist hier das kleine Horn. Und es wurde ausnehmend groß gegen Süden und so weiter und gegen die Zierde. Was war damals die Zierde? Israel. Und unser gegenwärtiger Staat Israel wird bis zu dem Zeitpunkt, da die beiden Zeugen, da ein Tempel in Jerusalem ist, der gebaut wird während diesem Weltfriedensreich, die beiden Zeugen, erleben und der gegenwärtige Staat Israel eine kurze Zeit von wunderbarer Herrlichkeit, sodass der gegenwärtige Staat wirklich zur Zierde aller Nationen noch wird.
Fortgang auf Kassette 2.